Die nächste Frage nach der Wann-Frage, die im Text beantwortet wird, wann hörte man von ihr? Jetzt die Frage, wo hörte man von dieser Hoffnung? Wo kann man von ihr hören? Eine erste Antwort haben wir in Ende Vers 5. Im Wort der Wahrheit. Was wird von dieser, oder im Wort der Botschaft, Entschuldigung, im Wort der Botschaft. Was wird von dieser Botschaft gesagt? Die Botschaft wird nun scharf umschrieben, in der von Hoffnung, von wahrer Hoffnung die Rede ist. Er sagt, sie ist eine gute Botschaft, nicht nur irgendeine. Manchmal nennt man sie frohe Botschaft. Sie macht froh, das stimmt, aber die griechische Vorsilbe spricht eher von Güte, vom Wesen der Botschaft selbst. Sie ist eine gütige, eine gute Botschaft, eine freudebringende Botschaft und deshalb gut. Sie bietet eine neue Vergangenheit an, deshalb ist sie gut. Sie bietet eine neue Gegenwart an und eine neue Zukunft, eine Hoffnung. Aber sie ist eine Hoffnung, weil sie eine andere Vergangenheit bringt. Kann man denn Geschichte neu gestalten? Ja. Wenn man stirbt und wieder aufersteht, dann ja. Wir sind mit Christus gestorben. Wieso? Ich gebrauche manchmal das Beispiel, wir haben lange in der Schweiz gewohnt. Und die Schweizer waren einmal stolz auf ihre Geschichte. Sie sind es nicht mehr, leider. Als die, war es 800 oder 900 Jahre, glaube ich, war es, die Feier angeht, haben viele Schweizer sich fast geschämt, Schweizer zu sein, offenbar. Und es war ihnen aufgefallen, dass die Amerikaner ihre 200-Jahr-Feier so groß feiern konnten. Diese längere Geschichte der Schweiz fiel fast ins Wasser. Es war kaum bemerkbar, dass es dieses runde Jahr überhaupt gab. Schweiz hat sich sehr stark verändert. Wir hätten Schweizer werden können, als wir dort wohnten. Wir waren ja sehr lange da. Aber gesetzt den Fall, wir wären es geworden. Und wir wären jetzt Bürger der Schweiz gewesen. Und wir wären stolz auf unsere Geschichte. Dann hätte ich sagen können, wenn ich jetzt meinem Mitarbeiter Thomas Jettel begegne, könnte ich ein bisschen Spaß haben. Als ihr Österreicher uns damals in die Knie bringen wolltet, haben wir Schweizer so und so, ja. Was heißt wir Schweizer? Ich bin doch in Kanada geboren, ja, ich bin Schweizer geworden. Was heißt wir Schweizer? Wenn ich Schweizer geworden bin, ist die Geschichte der Schweiz meine Geschichte. Ja, dann kann ich sagen, wir Schweizer. Wir haben euch damals geschlagen. Ihr großes Reich und ihr kleines Zwerglein von Land. Wenn wir eins mit Jesus geworden sind, ist sein Leben mein Leben, sein Tod mein Tod, seine Auferstehung meine Auferstehung, seine Himmelfahrt meine Himmelfahrt. Und so kann man eine neue Vergangenheit bekommen. Bevor ich zu Christus kam, hatte ich eine tragische Vergangenheit. Ich war auf dem breiten Weg zur Verdammnis. Aber durch Jesus Christus ist diese Vergangenheit gelöscht. Ich bin nicht mehr auf jenem Weg, ich bin auf einer anderen Straße. Ich bin auf dem Wege zum Himmel, zu einer herrlichen Hoffnung. Diese Botschaft, die von dieser Hoffnung spricht, macht diese Hoffnung möglich, durch das Ersetzen meiner Vergangenheit. Das bringt mir auch eine neue Gegenwart. Ich darf heute ganz anders durch den Tag gehen als früher. Angesichts dessen, dass meine Vergangenheit neu geworden ist und ich eine neue Hoffnung bekommen habe, eine neue Zukunft, darf ich die Gegenwart ganz anders erleben. Diese gute Botschaft bietet eine neue Vergangenheit an, eine neue Gegenwart, eine neue Zukunft, sprich Hoffnung. Wer in Kolosse Evangelium verkündet hatte, wer immer das war, der hatte auch von Hoffnung gesprochen. Und so sollte es sein. Die Christusbotschaft ist ein Ruf aus dem Himmel zu dem Himmel. Was wird noch von dieser Botschaft gesagt? Es heißt, sie ist das Wort der Wahrheit, und zwar im Gegensatz zu der falschen Botschaft, der falschen Lehre, die dort eingedrungen war. Und deshalb ist die Hoffnung auch eine zuverlässige, weil die Botschaft, in der sie erwähnt wird, eine zuverlässige Botschaft ist, eine Botschaft der Wahrheit. Wir sollten uns dieser Botschaft nicht schämen. Und darf ich uns etwas nahelegen? Wenn wir von Jesus sprechen, wenn wir Zeugnis ablegen, sollten wir fest überzeugt sein, dass dieses die wirkliche Wahrheit ist. Und nicht so vage von einem Glauben sprechen. Natürlich ist das Gegenstand unseres Glaubens oder sogar das persönlich und dann ins Gegenüberstellen gleichsam, als würden noch andere Botschaften auch Gültigkeit haben. Das ist eben mein Glaube, das ist meine Überzeugung. Nach meiner Überzeugung ist das so. Also, Sie wollen nicht aufdringlich sein. Nee. Es gibt keine andere Botschaft. Und die ist wahr, nicht weil ich daran glaube. Das ist nicht nur meine persönliche Meinung. Es ist meine persönliche Meinung, weil sie überhaupt die Wahrheit ist. Ich habe kein Recht, an etwas zu glauben, das nicht allgemeine Wahrheit ist. Ich muss erst wissen, bevor ich glauben kann. Glauben ist die positive, bejahende Reaktion auf Tatsachen. Nicht nur so ein vager Glaube, ja. Das ist mein Glaube, du hast deinen Glauben. Wir alle haben denselben Gott und so weiter. Formulieren Sie Ihr Zeugnis so, dass es für ihn Gültigkeit hat. Nicht kommen Sie mit noch einem Glauben, den er noch erwägen soll. Ja. Ich gab einem Schaffner in der Straßenbahn in Nürnberg einmal ein Traktat und er sagte, als er das sich ansah, ja, man könnte öfter umsteigen. Das ist eine schöne Formulierung, ja. Als ob ich ihn nur dazu aufrufen würde, als Katholik Protestant zu werden zum Beispiel, ja. Oder etwas anderes. Nein, es gibt nur ein Evangelium, es gibt nur einen Gott, es gibt nicht viele Götter, es gibt nur einen Weg zu diesem Gott. Übrigens, gerade wenn wir das sagen, sind wir heute gefährdet in unserer pluralistischen Gesellschaft. Sie ist das Wort der Wahrheit im Gegensatz zur falschen Lehre und deshalb ist die Hoffnung auch eine zuverlässige. In welchem Sinne ist sie Wort der Wahrheit? Sie ist das Wort geschichtlicher Wahrheit. Das heißt, wir haben es nicht mit einer Religion zu tun, im üblichen Sinne des Wortes Religion. In einem spezifischen Sinne ja. Die Bibel kann diesen Gedanken gebrauchen. Aber nicht in dem gängigen Sinn von Religion. Nein. Wir predigen keine Religion. Wir predigen keine Sekte oder keine Richtung, keine Glaubensrichtung. Wir vertreten auch keine Kirche. Wir vertreten eine Person, eine geschichtliche Person, die es wirklich gegeben hat. Wofür es die besten Beweise gibt, dass sie gestorben ist und auferstanden ist. Und dies ist die einzige Botschaft, die eine solche Hoffnung bringt. Es gibt keine Religion, keine Glaubensrichtung, die so etwas bietet als Christus selbst. Wir sollten personaler werden, personorientierter. Gott ist eine Person, Christus ist eine Person, geschichtliche Person, der die Welt geschaffen hat, in der Geschichte da war und so weiter. Dies ist das Wort geschichtlicher Wahrheit. Ferner, sie ist das Wort personaler, bestimmender Wahrheit. Ich bin die Wahrheit, sagt Jesus Christus. Er bestimmt, was richtig ist. Er bestimmt, was Geschichte ist. Er bestimmt, was getan werden soll, in jeder Hinsicht. Er ist bestimmend in dem Bereich von Tatsachen. Er hat alles, alle Geschichte in seiner Hand. Alles Sein, alles ist in seiner Hand. Ich weiß nicht, ob es jemanden gegeben hat, der das so klar erkannt hat, als Blaise Pascal, der französische Christ und Philosoph. Dass Christus die Mitte und das Zentrum, zu dem alles hinschwebt, von allem. Ferner wird von dieser Botschaft gesagt, sie ist eine Botschaft der Wahrheit, und ferner wird gesagt, sie ist eine kommende Botschaft, eine Botschaft, die kommt. Das ist für mich interessant. Ende Vers 5 und Anfang Vers 6 lesen wir der guten Botschaft, die zu euch kam. Übrigens, wo ihr Evangelium lest, da habe ich meistens gute Botschaft, um den eigentlichen Sinn dieses Wortes zum Tragen zu bringen, zu Augen zu führen. Der guten Botschaft, die zu euch kam, sie kommt jedoch nicht von selbst. Nicht einfach so kam, mit einmal da war. Nein. Die Christusbotschaft kommt nicht von selbst, wo immer sie hinkommt. Wo immer sie hinkommt, wird sie gebracht. Sie wird getragen. Jemand war treu gewesen und hatte die Botschaft den Kolossern gebracht. Daran müssen wir denken. Und das müssen wir nicht vergessen. Sodass sie jetzt zu einer neuen und guten Hoffnung gelangt waren. Und wo die Botschaft nicht hingetragen wird, da kommt sie nicht hin. Wie sollen sie auch hören, fragt Paulus, wenn nicht jemand die Botschaft dorthin bringt? Weiter sagt Paulus von dieser Botschaft, sie sei universal. 5 Ende, 6 Anfang noch einmal. Im Wort der Wahrheit, der guten Botschaft, die zu euch kam und gegenwärtig wurde, so wie sie auch in aller Welt gegenwärtig wurde. Sie ist weltweit dieselbe Botschaft. Das nimmt mich immer wieder Wunder. Manchmal, wir leben in Kelowna, wo wir jetzt wohnen, in Kanada, zwar unter Menschen, aber doch ziemlich alleine, was Überzeugung betrifft. Wir haben schon eine Gemeinde und so weiter. Aber in manchen ist man doch sehr, sehr einsam. Und wenn man dann seine Bibel liest und studiert, fragt man sich, bist du hier ganz alleine mit diesem? Täuschest du dich vielleicht? Ist das wirklich die Wahrheit? Steht das wirklich so geschrieben? Ist das die Wahrheit und so weiter? Und wenn ich dann wieder Menschen treffe oder von Menschen höre oder auf Reisen bin und von etwas höre, das genau das sagt, was ich glaube, was in meiner Bibel steht, dann sage ich mir, von mir hat er das nicht. Ja? Ich habe ihn nicht beeinflusst. Wie kommt das, dass er genauso denkt wie ich? Das ist für mich so ein Wunder. Ja? Ich war auf einer Missionskonferenz, an der ich zu sprechen hatte. Und dann ist da ein Mann aus Tschetschenien, der Zeugnis ablegt von Jesus, wie er ihn liebt, genauso wie ich. Ich sagte, Herr, da. Das ist wirklich eine weltweite Botschaft. Du bist weltweit am Werk und ich bin auch einer, der an dich geglaubt hat. Also du bist wirklich da. Ich darf an dich glauben. Du bist wahrhaftig. Ich sehe dich nicht, aber du bist da. Des Nachts kann man in den Himmel schauen, man sieht Sterne, Dunkelheit. Aber man darf wissen, Gott ist da. Und er ist hier. Das ist Wirklichkeit. Und man kommt nicht einfach so zufällig auf dasselbe. Jede andere Lehre muss von Menschen übertragen werden. Aber diese Botschaft, wo sie hinkommt, diese Saat des Wortes Gottes, die braucht keinen Lehrer, sagt Johannes, 1. Johannes 2, um Menschen zu überzeugen. Sie überzeugt von sich aus. Ja? Paulus sagt auch von sich aus. Ja. Wo Menschen die Bibel lesen, da finden sie zum selben Jesus als der, an den ich glaube. Interessant ist, dass sie auch zu denselben Überzeugungen kommen. Ja. Der Islam muss von Moslems vertreten werden. Ja. Die Mormonen müssen ihre eigene Lehre weitertragen. Niemand kommt von selbst auf den Gedanken, dass es einen Joseph Smith mal gab. Ja. Aber der wahre Gott, der wird überall angebetet, auch für Menschen, die einfach in der Natur leben. Sie merken, wie Cicero, glaube ich, war es, sagte, selbst die Heiden mussten zugeben, ja, es ist ein Gott und den können sie können ihn geradezu ablesen von der Schöpfung. Genauso wie die Bibel ihn beschreibt. Seine Kraft und so weiter sieht man an der Schöpfung. Diese Botschaft ist universal. Wenn er sagt, sie wurde verbreitet unter dem ganzen Himmel, dann will das nicht heißen, dass jeder Mensch bereits gehört hatte, sondern ich stehe unter diesem breiten Himmel. Und diese Botschaft ist jetzt für alle da. Unter dem ganzen Himmel wird sie jetzt verkündet und ist verkündet. Ja. Das heißt, sie ist eine universale Botschaft. Sie hat Allgegenwärtscharakter. Und das bringt Vertrauen. Das bringt Gemeinschaft. Das heißt aber auch kein anderes Evangelium. Unter dem ganzen Himmel, in dem es gegenwärtig ist, ist kein anderes Heilsmittel. Petrus, Apostelgeschichte 4. Fünftens wird von dieser Botschaft gesagt, sie sei fruchtbringend, Vers 6. Und sie bringt von sich aus Frucht, so wie auch unter euch von dem Tage an, als ihr sie hörtet und die Gnade Gottes in Wahrheit erkanntet. Beachten wir zuerst die Tatsache als solche. Diese Botschaft hat die Absicht, Menschen zu verändern, zu tun, was das Gesetz nicht tun konnte. Sie bringt Frucht. Römer 8, Vers 3, was das Gesetz nicht zu tun vermochte. Das hat Gott getan. Hatte das Gesetz keine Kraft? Nein, keine Kraft. Die Kraft, die das heißt, das Tun, das das Gesetz forderte, musste in der Kraft eines anderen geleistet werden. Es war etwas, das Gesetz forderte etwas von einem anderen, nicht von sich selbst. Das Gesetz war eine Forderung. Und die Schrift sagt gerade an dieser Stelle in Römer 8, Vers 3, weil sie schwach war, weil das Gesetz schwach war, wegen des Menschen, wegen des Fleisches. Der Mensch war nicht imstande, dem Gesetz gehorsam zu sein. Und deshalb war das Gesetz ohnmächtig. Weil sein Organ, sein Wirklichkeitsorgan, ohnmächtig war, fehlerhaft war. Das Gesetz war angewiesen auf den Menschen, damit es verwirklicht würde. Und dieser Mensch war zu schwach, um das zu tun, was das Gesetz forderte. Und was dieses Gesetz somit kein Mensch tun konnte, das tat Gott. Diese Botschaft, in der Gott handelt, hat die Kraft, Neues hervorzubringen. Es hat mich stutzig gemacht, als ich in Titus 1 merkte, was der Apostel dort eigentlich sagt, als ich ein bisschen in die Geschichte schaute. Paulus zitiert einen griechischen Philosophen in Titus Kapitel 1. Ein Urteil über die Kreter. Und er sagt, dieses Urteil stimmt. Das ist richtiges Urteil. Er stimmt dem zu. Wie lange zurück war dieses Urteil gegeben worden? Ich denke, für etwa 600 Jahre zuvor, vor Paulus, hat dieser Philosoph gesprochen. Und sagte dann, dies sind die Kreter. Paulus, 600 Jahre später, sagt, dieses Urteil stimmt, gegenwärtig. Stellen Sie sich einmal vor, eine Kultur von Hunderten von Jahren, faule Bäuche und so weiter, ja, wie Tiere leben sie. Einfach der Lust hingegeben. Wir haben ein Buch im Neuen Testament, das sich der Ethik widmet, der Ethik des Evangeliums, und das ist der Titusbrief. Fast der ganze Brief ist Ethik, aber an drei Stellen haben wir Kerntexte. Und das sind Evangeliumsaussagen, wo das Evangelium am Kreuz in der Mitte steht. Das heißt, die Kraft dieser Ethik kommt vom Evangelium her. Dies ist das Leben, das das Evangelium hervorbringt. Dies ist die Frucht des Evangeliums. Und Paulus erwartet von Titus und den Ältesten auf Kreta, dass die dieses Wort verkünden und dass jetzt diese Frucht gezeitigt wird. 600 Jahre können in einer Kultur im Nu umgeworfen werden. Das kann Gott tun. Aus einer Generation, das heißt aus einer langen Linie von faulen Bäuchen, kann es standhafte Männer und Frauen des Glaubens geben, die einen geraden Weg leben und zuverlässig sind. Stellen Sie sich vor, das ist möglich. Das kann keine Psychologie, das kann keine Erziehung tun, das kann keine Sekte leisten, das kann keine Religion tun. Das tut Gott selbst, nicht unser Glaube. Das tut Gott durch seinen Heiligen Geist mit der Botschaft, wo sie verkündet wird. Diese Botschaft hat die Absicht, sowohl als die Kraft, Neues hervorzubringen. Der Apostel sagt, sie bringt sich Frucht, im Griechischen die Mediumform, Entschuldigung. Das heißt, wir haben sie auch im Deutschen. Ich wasche mich, ich reinige mich, ich und so weiter, ich sehe mich genötigt. Diese Sich-Form steht hier. Das heißt, die Botschaft tut es wie von selbst. Das heißt, es kommt von innen. Sie bringt sich selbst Frucht. Sie hat es in sich. Warum? Weil der Heilige Geist, Gott, in dieser Botschaft wohnt. Und er wirkt, beachten wir auch, wann sie Frucht bringt. Vers 6. Von dem Tage an, als ihr sie hörtet und die Gnade Gottes in Wahrheit erkanntet. Hören von der Gnade Gottes, hören von der Gnade Gottes in Wahrheit, dieses erkennen, glauben, sich ihm ergeben und die Frucht wird sofort gezeitigt. Nicht die ganze Frucht, aber sie beginnt zu wachsen. Von dem Tage an. Die Botschaft muss also gehört werden. Sonst kann sie nicht Frucht bringen. Und sie muss hinausgetragen werden, um gehört zu werden. Und bevor sie gehört werden kann, ja, muss sie verkündet werden. Und zwar als Wahrheit, wie in Vers 5 notiert. Einer von diesen Boten war Epaphras, ein treuer Diener Christi. Der hatte die Botschaft gebracht. Es muss sich auch um die Botschaft von der Gnade Gottes handeln. Eine andere wird nicht Frucht bringen. Eine Botschaft der Werke. Du musst so und so, du tust dieses und so weiter. So musst du leben. Die Gnade Gottes. Eine andere wird nicht Frucht bringen und Ewigkeitsveränderungen bewirken. Und die Botschaft von der Gnade muss erkannt werden. Dieses setzt Erkenntnis der Sünde voraus, denn Gottes Gnade beginnt ihr Werk mit der Vergebung. Und es kann keine Sünde vergeben werden, die nicht erkannt wird. Zu erkennen heißt auch, ins Innerste aufnehmen, wie Jakobus das in Kapitel 1 sagt vom Wort Gottes. Nicht im Foyer stehen lassen, sondern ins Innere aufnehmen, wie man das höflicherweise mit einem Gast tut. Diese Botschaft, wenn sie Frucht tragen soll, muss mit Glauben vermengt werden. Hebräer 3. In Israel war sie auch verkündet worden, aber allzu oft begegnete sie dem Unglauben. Und so blieb die Botschaft kraftlos. Sie muss also schon mit Glauben vermengt werden. Und sie muss als Gabe Gottes angenommen werden. Epheser 2, Vers 8. Das als Geschenk wird sie angenommen. Die Gnade Gottes will zudem in Wahrheit erkannt werden. Man kann hieran dreierlei denken. Es muss sich um die wahre Gnade Gottes handeln. Noch einmal, die Gnade Gottes in Wahrheit ist ein auffallender Ausdruck und man könnte das von verschiedenen Seiten betrachten. Aber einmal könnten wir daran denken, es muss sich um die wahre Gnade Gottes handeln, also die wahre Gnade Gottes in Wahrheit, wahrhaftiglich die Gnade Gottes. Gnade ist nämlich nicht eine Substanz, die Gott stückweise dem gibt, der brav ist oder etwas Besonderes leistet. Sie begegnen diesem Gedanken wohl immer wieder in diesen Zonen. Gnade ist die Liebe Gottes, die sich herabneigt und uns in seiner Kraft hilft. Die Gnade in Wahrheit zu erkennen, heißt auch, sie im Rahmen der Wahrheit, nämlich des Wortes der Wahrheit zu erkennen. Also objektiv, die Botschaft muss eine wahre sein. Zu Gottes Gnade gelangt man nämlich nur über die Wahrheit der Christusbotschaft. Und zwar ohne Beimischung von falscher Lehre. Im wahren Evangelium begegnet Gott Menschen in Liebe. Und dort bietet er die Gnade der Vergebung an. Die Kolosser hatten diese Botschaft bereits angenommen. Die neue Lehre würde ihnen also nichts Zusätzliches bringen, behauptet Paulus. Sie befanden sich bereits bei der wahren Quelle des Lebens. Sie brauchten nicht mehr. Weiter, die Gnade Gottes will auch in Wahrhaftigkeit erkannt werden. Die Gnade Gottes in Wahrheit kann heißen, Gnade Gottes in Wahrhaftigkeit zu erkennen. Man muss bereit sein, sich im Lichte Gottes zu sehen, so kommen, wie man ist, und Vergebung als Geschenk annehmen. Wundern wir uns also nicht, wenn die Botschaft nicht Frucht bringt, wo diese Voraussetzungen nicht erfüllt waren. Kontrollieren wir noch einmal, ob wir die Botschaft von der Gnade Gottes in Wahrheit verkündeten und ob sie als solche erkannt war oder ob man nur beeindruckt war und eine Scheinbekehrung erfolgte. Manch einer bekennt sich zum Evangelium, aber die evangeliumsgemäße Frucht bleibt aus. Das eine Mal liegt es an einer ungenügenden Verkündigung, das andere Mal aber an einer ungenügenden Aufnahme. Von der Hoffnung hörten sie, aber nicht nur in der Botschaft, die sie gehört hatten. Paulus sagt, und hier schließe ich mich dem traditionellen Text an, der das Wort auch in Vers 7 und 8 beinhaltet. Das macht einen großen Unterschied für das Verständnis des Textes. Von der Hoffnung hörten sie auch von Epaphras, nicht nur von ihm. Verse 7 und 8. Ich sollte die Verse lesen. So wie ihr auch lerntet von Epaphras, auch lerntet, nicht so wie ihr lerntet von Epaphras, unserem geliebten Mitleibeigenen, der ein treuer Diener Christi ist, zu eurem Wohl, der uns auch eure Liebe im Geiste anzeigte. Das würde auch übereinstimmen mit Vers 6, wo es heißt, die zu euch kam und gegenwärtig wurde, so wie sie auch in aller Welt gegenwärtig wurde, und sie bringt Frucht von sich aus und so weiter, an dem Tage, als ihr sie hörtet. Die erste Verkündigung des Evangeliums in Kolosse wurde auf diese Weise durch die Botschaft von Epaphras wiederholt. Das heißt, die gute Botschaft der Hoffnung ist unveränderlich. Es bedarf der Wiederholung zur Bestätigung und zum Hinzulernen. Auch von Epaphras, auch von einem anderen. Solches Lernen muss aber aus einem einheitlichen Wort geschehen. Was die Kolosser von Epaphras lernten, war so wie das Wort, durch das sie zum Glauben gekommen waren. Das ist wichtig. Galater Kapitel 3. Im Geist habt ihr begonnen, im Fleische wollt ihr Fortsetzung machen? Eine andere Botschaft? Nein, es gibt nur eine, kontinuierlich dieselbe Botschaft. Das Evangelium der Evangelisation und das zur Erbauung ist dasselbe Evangelium. Dasselbe Evangelium brauchen wir zum Wachstum, das wir zur Bekehrung brauchten. Es ist dieselbe Botschaft. Ich habe bei mir selbst gemerkt, dass ich an zwei Botschaften dachte. Durch die eine Botschaft bekehrt man sich, durch die andere wächst man. Wir machen manchmal einen Unterschied, ja. Dies ist eine Evangelisationsversammlung, dies ist eine Erbauungsversammlung, ja. Evangelium, Evangelisation ist auch Erbauung. Sie können da viel lernen, wenn Sie, wenn es eine gute evangelistische Predigt ist. Dann ist sie die Lehre, durch die du wächst, ja, die auch in der Bibelstunde verkündet wird. Ich habe oft in Evangelisation das getan, was Menschen Lehren nannten. Und das taten auch die Apostel. Sie evangelisieren, Kapitel 3, Paulus ergreift die Gelegenheit beim Schopf und predigt Jesus Christus. Und dann werden er und Johannes verhaftet, Kapitel 4, Vers 1. Es verdrieß sie, dass sie das Volk lehrten. Lehrten. In meiner ersten Evangelisation in Deutschland setzte ich viel zu viel voraus. Praktisch die ganze Predigt war Einladung zu Jesus. Bis ich merkte, die Leute wissen gar nicht, wohin sie kommen sollen. Sie müssen das Evangelium hören. Und jetzt musste ich anfangen zu lehren. Was sagt das Evangelium denn? Musste mich richtig hineinknien. Das Evangelium der Evangelisation und das zur Erbauung ist dasselbe. Die neutestamentlichen Briefe erwachsen aus den Evangelien. Haben Sie es mal gemerkt? Was steht denn in den Briefen, das nicht eigentlich schon in den Evangelien stand? Weiter ausgeführt, ja? Es wird einiges hinzugefügt, ja, nicht nur anders gesagt, das stimmt. Aber die Briefe setzen die Evangelien voraus und erwachsen aus der Verkündigung von Jesus Christus. Was man als Gläubiger lernt, ist eine Bestätigung dessen, dass man als Sünder hörte. Sündern sollten wir viel mehr erzählen, als wir das tun. Wie kommt es, dass neutestamentliche Sünder, die sich bekehren, schon so viel wissen? Paulus sagt, ich habe das euch gesagt, als er evangelisierte. Allerlei biblische Botschaft hat er ihnen schon gelehrt. Ja. Wie kommt es, dass der Kämmerer vom Mohrenland plötzlich sich taufen lassen will? Der hat das in der evangelistischen Predigt von Philippus gehört. Offenbar. Vielleicht auch sonst wo. Aber von selbst kommen die Leute nicht so schnell darauf. Was man als Gläubiger lernt, ist eine Bestätigung dessen, dass man als Sünder hörte. Das Wort des Evangeliums ist ein Wort. Die Botschaft der Rechtfertigung kann nie durch eine neue ergänzt werden. Übrigens, an dieser Stelle fällt mir ein Problem ein, das in der evangelikalen Welt fast weltweit ist. Ich möchte dafür plädieren, unsere Theologie zu ändern, falls das nötig ist. Es ist möglich, weil diese falsche Auffassung zu sehr verbreitet ist. Man trennt Rechtfertigung von Heiligung. Immer wieder stoße ich auf diesen Gedanken. Kommentaren, theologische Bücher, ob das Deutschland oder Amerika ist. Immer wieder, dies ist die Rechtfertigung, dies ist die Heiligung. Das tut die Schrift nicht. Schon im Charakter Gottes sind Heiligung und Heiligkeit und Rechtfertigung dasselbe. Zwei verschiedene Seiten derselben Medaille. Rechtfertigung, das Wesen Gottes nach einem Maßstab. Heiligung, das, was er wirklich ist und im Gegensatz zu anderen. Aber es ist derselbe gute Gott in Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und dann im Erleben des Evangeliums, Rechtfertigung, habe ich entdeckt, findet statt in der Bekehrung, findet statt in der Linie, ich will jetzt etwas malen, Punkt, Strich, Punkt. Das ist unsere Geschichte, die Geschichte unseres Glaubenslebens. Ich werde Christ in einem Punkt, ich werde vollendet in einem Punkt. Dazwischen liegt die Linie meines Christenlebens. Rechtfertigung im Punkt, auf der Linie im Punkt. Rechtfertigung, wenn ich an Christus glaube. Rechtfertigung im Glaubensleben, Römer 6. Rechtfertigung, Offenbarung 19. Wie ist es? In der Vollendung. Galater 5, wohl auch. Heiligung. Heiligung findet statt, 1. Korinther 6, in der Bekehrung. Das heißt, auf die Bekehrung hin, aber ein Guss, ein Akt. In der Bekehrung werden wir geheiligt und wir werden so wie Jesus Christus. Im Glaubensleben werden wir geheiligt. Und am Ende, in der Vollendung, werden wir geheiligt. Wir werden so sein, wie er ist. 1. Johannes 3. Und so können Sie eine Wahrheit nach der anderen nehmen. Ein Evangelium durch das Ganze. Nicht verschiedene Botschaften. Heiligung ist nicht nur das, was in unserem Glaubensleben geschieht, sondern auch am Anfang. Die Botschaft der Rechtfertigung kann nie durch eine neue ergänzt werden. Entschuldigung. In Kolosse war dieses eine Gefahr, die Ersetzung dieser Botschaft. Es hat sich auf jeden Fall immer um die Botschaft von der Gnade Gottes in Wahrheit zu handeln. Diese war es, die auch Epaphras verkündete. Zudem, wenn die Botschaft dieselbe bleibt, dann können die Boten wechseln. Das ist schön. Niemand von uns ist einer, auf den Gott nicht verzichten könnte. Wir sind alle ersetzbar. Wir predigen eine überkommene und übernommene Botschaft. Und wenn ein anderer das tut, dann kann er mich ersetzen und so weiter. Und die Kolosser hatten das Vorrecht, von vertrauenswürdigen Verkündigern, Epaphras einschließlich, zu lernen und weitergeführt zu werden. Paulus bestätigt den Epaphras, und das ist so schön. Er bestätigt ihn als einen solchen vertrauenswürdigen Verkündiger. Er weiß, die Kolosser sind auch auf Epaphras Dienst angewiesen und er will Vertrauen stärken. Er sagt, Epaphras ist ein Geliebter, er ist ein mitleibeigener Knecht Jesu, er ist ein Treuer, er ist ein Diener Christi. Er ist einer, der sich für die Christen in Kolosse einsetzt. Er ist ein positiver Berichterstatter. Vers 8. Was heißt es, ein positiver Berichterstatter? Nun, er berichtet von der Liebe im Heiligen Geist. Das ist etwas Wunderbares. Es gibt kaum etwas Besseres, das von einem Christen gesagt werden könnte. Denn Liebe ist das Eigentliche. ist die Substanz unserer Beziehung. Und wenn die da ist, deine Liebe im Heiligen Geist, dann ist das Wesentliche da. Mit ihr ist das Wesentliche da. Das Positive scheint also das Notvolle, das eingetreten war, überwogen zu haben. Und da kommt mir ein Gebet, wenn ich dieses lese. Herr, lehre mich, so wie Epaphras, über deine Gemeinde zu reden. Das schenke der Herr. Wir wollen zusammen beten. O Herr, wir danken dir, dass du der treue Zeuge gewesen bist. Und bist es noch, denn dieses ist dein Wort. Ich danke dir, Herr, dass du treue Zeugen in anderen gefunden hast. In dem Paulus, Timotheus und Epaphras. Menschen, auf die man sich verlassen konnte, dass sie treue Zeugen von dir sein würden. Wir danken dir, Herr, für deine große Bewahrung in Kolosse, als diese gefährliche Irrlehre an die Tür dort klopfte. Wir danken dir, Herr, für die Art und Weise, auf die Paulus sich mit dieser Angelegenheit auseinandersetzte und dass wir jetzt gestärkt sein dürfen, dass wir jetzt gestärkt sein dürfen, wenn wir uns mit dieser Botschaft befassen. O Herr, wir sind dir so dankbar für dein Wort, das Kraft hat, uns zu verändern. Tu das fernerhin. Und segne uns, Herr, im Nachdenken alleine oder zusammen mit anderen. Amen.